Da sind wir wieder live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Krypto Uncut mit Sascha und Erik. Herzlich willkommen, liebe Leute. Erstmal große Sorry. Sascha hat eben schon im Vorgespräch gesagt, Erik, du musst jetzt als allererstes zu Kreuze kriechen und dich erstmal bei der Community und den Zuhörerinnen und Zuhörern entschuldigen. An der Stelle große Sorry. Aber ich habe eine sehr gute Erklärung, warum letzte Woche keine Folge stattgefunden hat. Ich lag leider mit 40 Grad Fieber flach. Die letzten Wochen waren immer mal wieder so, dass ich angekränkelt war, aber es hat immer noch gut gehalten. Aber dann hat es mich tatsächlich letzte Woche so ein bisschen zerschossen. Insofern, sorry, ich hoffe, ihr könnt es uns sozusagen nachsehen. Und Sascha, ich hoffe, hiermit habe ich erstmal zumindest Pflicht Nummer 1 getan. Ist das okay so?
Der Trick ist, deinem Körper mitzuteilen, dass du keine Zeit hast, krank zu sein.
Ja, das mache ich schon.
Du hast einfach nur zu viel Zeit.
Ja, wahrscheinlich, genau, richtig. Viel Langeweile und zu viel Zeit, da gebe ich dir recht. 51 Wochen im Jahr probiere ich das auch. Eine Woche ist es dann meistens der Fall, dass es mich dann mal dahin streckt. Ja? Aber fitter zurück als denn je, würde ich sagen. Und auch ja, wichtiger denn je, dass wir wieder zurück sind, denn es passiert gerade einiges. Ich bin heute Morgen rausgegangen, die Autos sind angefroren, das Eis liegt auf den Feldern und ich würde sagen, wir sind mitten im Kryptowinter angekommen. Lasst uns das aber gleich nochmal diskutieren und bevor wir ganz rein starten, haben wir uns gedacht, wir holen uns mal wieder einen Gast mit dazu und ich freue mich, dass wir David Kurz von Bitvavo dabei haben. Hallo David, schön, dass du dabei bist.
Servus Erik, hi Sascha. Freut mich unglaublich, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja, danke, dass du der Einladung so kurzfristig gefolgt bist. Wir haben uns ja tatsächlich die Tage schon mehrfach getroffen in Frankfurt, um die Woche nochmal so ein bisschen aufzurollen. Ich war tatsächlich von den 5 Tagen, die Woche bisher hat, 4 unterwegs, ging am Montag los mit Icon League in Düsseldorf. Da hatten die Kollegen, sorry to say, David von Kraken mich eingeladen und genau, die sind dort Sponsor und da gab es ein bisschen Community-Treffen, da war die Kollegen von, Bitcoin2Go, der Mirko war mit dabei und der Furkan, immer wieder schön die Jungs zu treffen und die habe ich ja auch erst vor kurzem bei euch beim Bitvavo-Event in Berlin bei eurem Lounge getroffen, ja, um das auch nochmal zu sagen, war Top-Event, muss ich sagen, echt gut organisiert, hat echt Spaß gemacht und bin echt gespannt, was jetzt in 2026 mit Bitvavo in Deutschland und Europa auf uns wartet. Und ja, dann ging es weiter zum Eurofinance Week, hieß es. Da war tatsächlich am Montag noch der Bundeskanzler und hat eine Rede gehalten und auf der gleichen Bühne, 3 Tage später, der David. Ja, also von daher, mehr Fame können wir uns gar nicht hier in den Podcast holen. Und schön, dass du dabei bist. Und Sascha ist auch dabei. Hallo Sascha.
Hallo, Sascha ist auch dabei heute. Mal wieder.
Nein, Sascha, wie war deine Woche bisher? Erzähl mal.
Aufregend. Also wir haben, ich weiß nicht, ob ich es schon spoilern soll, aber wir hatten letzte Woche ein paar Termine in Köln und in Dortmund. Und wir haben jetzt das Datum festgezurrt für unser Event, was nächstes Jahr im September wieder stattfindet. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass ich das falsche Datum sage.
Die Conference.
Die Conference findet nächstes Jahr statt am 15. und 16. September.
Und da gibt es noch ein Highlight.
Es gibt noch ein Highlight, was ich aber jetzt an der Stelle noch nicht verraten werde, aber dazu wahrscheinlich nächste Woche ein Announcement machen.
Okay, dann aber exklusiv im Podcast, Sascha. Das weißt
exklusiv du. Im Podcast und dann rollen wir es aus über die Social-Media-Kanäle.
Okay, tipptopp, super. Dann bleibt gespannt, folgt dem Podcast, folgt uns auf den Kanälen, freut euch darauf, was Sascha nächste Woche zu verkünden hat. Und erstmal schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, ich gebe erstmal die Stage an dich, David. David, stell dich erstmal vor, wer bist du, was machst du, wie bist du zu Krypto gekommen, warum Bitvavo, was machst du da so? Erzähl mal.
Sehr, und sehr, sehr du die Entscheidung.
Oh, hey.
Nee, nicht Bitvavo, sondern Krypto.
Krypto, so, ja. Krypto. Momentan vielleicht ist da ein bisschen Reue dabei. Aber allgemein gesprochen, ja, wie du schon erwähnt hast, Erik, auch für uns, für Bitvavo, unglaubliche Wochen. Nachdem wir jetzt Mika reguliert sind, können wir uns eigentlich von Events gar nicht mehr retten. Wir gehen jetzt volle Kanne in den deutschen Markt rein. Oh, macht super viel Spaß, unglaublich viel Exposure für Bitvavo, aber auch für mich. Und die Resonanzen, die wir bekommen, sind auch unglaublich positiv. Also, wie du schon gesagt hast, unser Launch-Event zum Beispiel in Berlin vor 2 Wochen war super erfolgreich. Haben wir ein bisschen die Community, ein paar Industry-Leader, aber auch institutionelle Partner von uns zusammengebracht. Das Ganze moderiert von Janine, von Temptation Island. Also, wir bringen da wirklich alle möglichen Leute so zusammen. Und genauso paar Worte zu mir. Also, bin David Kurz, bin based in München, bin jetzt seit ja, 2018 im Crypto-Space. Hab als erstes, ja, von der Investorenseite hat es mich so ein bisschen in den Kryptomarkt reingezogen. Dann, wie so die meisten Leute, Rabbit Hole runtergefallen. Unglaublich fasziniert, was der Space alles bieten kann und wie viele unterschiedliche smarte Leute auf unterschiedliche Wege in den Space kommen. Ne? Also wir haben da wirklich von Philosophen, aber auch Leute, die im Endeffekt schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Regierungen gemacht haben, schlechte Erfahrungen mit Währungen, aber dann auch super techie-Leute. Also es ist unglaublich spannend, weil wer da alles so in dem Space ist. Jeder hat so ein bisschen andere Motivation, aber doch haben wir irgendwie alle das gleiche Ziel, und deswegen sehe ich das Ganze auch mit der Konkurrenz sehr sportlich. Ja? Also ich sage so, hey, das Kuchenstück ist einfach noch so klein, der Kuchen ist im Endeffekt noch so am Wachsen, wo jeder wirklich teilhaben kann. Da bin ich einfach sehr sportlich unterwegs und sage, hey, der Beste soll da gewinnen, und ich hab Freunde auf allen Seiten sozusagen, deswegen das ist ganz gut. Und genau, ich bin dann von sozusagen der ein bisschen traditionelleren Seite, also ich habe bei einer Trading-Plattform, Stock 3 heißt die, gearbeitet, war dann Business Development, habe da sämtliche Blockchain-Thematiken rangetrieben. Unter anderem waren wir dann damals auch Sponsor und Medienpartner bei der Conference bei Sascha, bei der ersten Serie sozusagen von der Conference. Und genau, habe da auf der einen Seite mich um Content gekümmert, auf der anderen Seite Experten onboardet, und das war sehr auf Trading-Seite, oder es ist ja Trading fokussiert. Und dann habe ich da meine Arbeitszeiten immer mehr reduziert und habe bei einem DeFi-Startup angefangen, genau, DeFi-Startup Fear Finance. Genau, große Ziel war, dass wir DeFi-Yields auf regulatorisch konformen Weg für jedermann accessible machen. Und genau, die Mission gibt es jetzt immer noch. Und
Christoph war auch schon
genau.
bei uns im Podcast tatsächlich. Ja, Christoph
Ah,
Scholz.
okay.
Ja,
Ah, der war
genau.
schon im
Also
Podcast. Ah, ja, cool, das wusste ich gar nicht.
die Leute, die sich jetzt fragen, Feature Finance, was ist das und was ist überhaupt DeFi Yield, könnt ihr mal so ein bisschen zurückscrollen. Ich glaube, es war vor 2,5 Monaten in etwa, hatten wir eine knappe Stunde Interview mit Christoph über das Thema DeFi und was Feature da so macht. Genau.
Ja, mega. Ja, mega. Dann wissen ja manche Zuhörer schon ein bisschen mehr, was wir da machen, was uns da eben auch angetrieben hat. Und dann hat sich die Möglichkeit eben ergeben, dass ich mal auf die Centralized Exchange Seite gehe. Und ich kannte ehrlich gesagt Bitvavo davor noch nicht wirklich. Also es ist auch erst, war noch nicht so wirklich auf meinem Schirm. Und ich muss auch sagen, in meinem Umfeld unglaubliche geringe Awareness zu Bitvavo. Aber als ich mich mehr reingelesen habe, wo Bitvavo herkommt, was sie machen und so weiter, war das ein ziemlicher No-Brainer. Also genau, wenn ich ein, zwei Sachen jetzt zu Bitvavo sagen darf. Im Endeffekt, Bitvavo ist eine holländische Krypto-Exchange, reine Krypto-Exchange momentan noch. Das heißt, wir haben über 400 Assets, die man bei uns auf der Handelsplattform traden kann. Einer der Unterschiede ist, dass wir erstens Amsterdam-based sind, also in Amsterdam gebaut, für Europa stehen und uns wirklich auf den europäischen Markt fokussieren, sind MiCA lizenziert, und wir setteln unsere Trades in Euro. Das heißt, der Großteil der Crypto-Exchanges settelt ja in Dollar. Und das macht uns relativ interessant für institutionelle Player, für Für Asset Managers und Banken und so weiter, weil du erstens kein doppeltes Währungsrisiko hast. Und was wir jetzt auch zum Beispiel auch auf der Euro Finance Week ja sehr gesehen haben, dass deutsches Finanzsystem ist schon sehr geschlossen. Also ist das sehr schwer, wenn man zum Beispiel kein Deutsch spricht, dass man da reinkommt, dass man da die richtigen Leute trifft. Und genau. Je mehr ich dann mich mit Bilbao auseinandergesetzt habe, desto mehr hat das Ganze Sinn gemacht. Also der Fokus ist wirklich auf Transparenz und niedrige Gebühren und dabei eine sehr leichte UI. Das lässt sich auch bei einigen Research Papers und so weiter bestätigen, dass wir da kostenmäßig fast die günstigsten sind, zumindest Europa oder die günstigsten von den europäischen Playern. Und dabei haben wir ungefähr 50% vom Eurospot-Volumen. Wir sind halt eine Börse und kein Broker, wir sind kein Zwischenhändler und dementsprechend geringe Gebühren.
Ja, das ist,
Genau.
glaube ich, auch was viele nicht verstehen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Broker und der Börse? Und ich glaube, so das klassischste Beispiel für einen Broker ist Bitpanda. Und da hast du halt eine ganz andere Gebührenstruktur, auch eine sehr vereinfachte Oberfläche für den Endnutzer. Aber da sie keine eigene oder eine Exchange sind, haben sie halt andere Zwischenhändlergebühren dann noch dazwischen. So, aber das ist immer so ein bisschen die Frage: Was will man? Will man geringste Gebühren? Will man einfachste Nutzung? Will man beides? Ja, und das ist immer die Frage. Wo steigt man ein? Was sind so die Vorlieben? Aber lasst uns mal so ein Stück weit in aktuelle Geschehnisse gehen. Und ich würde sagen, Sascha, geh mal so ein Stück weit auf das Screensharing und lasst uns da gerne mal gucken, was gerade passiert. Und ich denke, gerade heute ist echt schon super viel passiert und der Tag ist noch nicht alt. Wir nehmen jetzt hier gerade um 11:30 Uhr auf. Das ist schon echt irre. Sascha, hau mal raus.
Traurig sieht's aus. Also
Pascha, du bist immer so ein Downer im Podcast, echt?
ja, wir müssen das hier positiv noch betrachten. Also ich weiß ja, wenn du hier positive Worte hast, übernehmen gerne. Ich habe keine mehr.
Ja, gute
Also
Einkaufskurse.
was sehen wir
Gute
hier? Auf was
Einkaufskurse.
schauen wir? Wir schauen wieder auf zwei unglaublich schmerzhafte Wicks, die im Prinzip heute früh einmal um 8:32 Uhr und einmal um 9:35 Uhr in einer Stunde Unterschied irgendwo passiert sind, wo Bitcoin einfach mal um hier 4,16% und hier waren es auch irgendwie um die, wahrscheinlich um das Gleiche, wo alles an Longs irgendwie rausgenommen worden ist aus dem Markt, was da so draußen ist. Und ich meine, das ist ja auch kein regulärer Abverkauf, den wir hier sehen. Das ist ja quasi eine große Entität hat sich hier entschieden, die Longs abzuverkaufen, beziehungsweise die Longs zu catchen. Hat es zweimal kurz hintereinander gemacht. Also du hast vielleicht Leute, die hier dann gekauft haben oder gesagt haben, okay, hier, das ist das Bottom, hier mache ich eine Long auf, sind nach einer Stunde später auch gleich wieder rausgenommen worden. So, dann hast du natürlich hier im weiteren Verlauf die ganzen Retail-Kunden, die auch ein bisschen panikmäßig abverkaufen. Jetzt erholt sich das Ganze gerade so ein bisschen wieder. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Amerika komplett im Bett ist gerade. Also
Genau.
die Ostküste wacht vielleicht in einer Stunde oder in einer halben Stunde so langsam auf. Spannend wird es, wie entwickelt sich es dann? David, wie fühlst du dich, wenn du da auf den Chart oder auf die Geschehnisse der letzten 3 Stunden schaust?
Ja. Herz blutet auf alle Fälle. Also das einzig Positive, gut, eine Exchange macht Geld,
Ja.
nach Volumen, also egal, ob es hoch oder runter geht, das ist zumindest positiv. Ich glaube, was allgemein positiv ist, wenn man so mal ein bisschen rauszoomt und schaut, wo sind wir hergekommen, wo stehen wir jetzt? Ja, das sind so die einzigen Sachen, oder wenn man das auch Richtung wenn man jetzt Feedback oder über die ganzen Infos jetzt von den ganzen Konferenzen, die eben stattgefunden haben, so sieht, der Space allgemein ist am Wachsen. Wie sich das Ganze halt dann im Preis widerspiegelt, das ist halt die große Frage. Also da, genau.
Ja, also grundsätzlich muss man sagen, jetzt in einem Monat hat Bitcoin knappe 24, 25% verloren, roundabout, ja. Das ist natürlich echt schon sehr, sehr viel, ja. Obwohl man ja auch immer, wenn man schon länger, also jetzt klar, aus klassischer Investorenbetrachtung,
34 sind wir jetzt Prozent.
34 inzwischen, okay.
34 seit dem 4. Oktober. Ich meine, Anfang hat
Ja.
er das alles hier mit diesem
Flash Crash,
Mega-Liquidationsevent
ja.
am 10. Oktober.
Ja, genau, richtig. Und wenn man das jetzt mal sieht, klar, das ist natürlich viel, und der ganze Markt orientiert sich natürlich immer so ein Stück weit am Bitcoin. Jetzt müssen wir gucken, die ETF-Outflows ist auch ein Fakt, der einfach auch da ist. Ja, das heißt, viel Geld fließt raus aus den Assets, und die Frage ist, wo geht die Reise dahin und wo können wir noch weiter runtergehen? Natürlich an der Stelle wie immer no financial advice. Ja, das ist hier alles nur Mutmaßen. Wir sind auch alles keine Trading-Experten, aber wir probieren uns immer so unser eigenes Bild über den Markt zu machen und zu schauen, wie die einzelnen Puzzleteile da zusammenpassen. Und was ich aber in Frankfurt die letzten Tage sehr massiv mitgenommen habe, muss ich sagen, ich habe mit vielen traditionellen Investmentfirmen gesprochen, ich habe mit vielen Banken gesprochen, und bei den Gesprächen kam halt einfach auch heraus, jeder arbeitet da gerade irgendwo an einer Chain-basierten Lösung, um ihre Payment Rails, also ihre Payments, schneller und effizienter zu machen, ja, und auch ihren Handel effizienter zu machen. Und ich glaube, das ist das, wo so die Reise hingeht und wo die großen Volumen dann auf die Chains kommen und die Transaktionsanzahl. Also ich glaube, da werden wir die nächsten Jahre noch massives Wachstum sehen aus dem TradFi-Bereich. Das ist aber auch, wird ja auch oft ganz oft darüber gesprochen, okay, hey, jetzt so aus OG-Sicht, was passiert denn da jetzt eigentlich gerade? Ja, was war denn eigentlich mal von Krypto die Grundidee, und was
Ja.
passiert jetzt da? Das ist eigentlich, dass sich TradFi sich der Dinge bedient und für ihren quasi Use Case nutzt. Dann will die EU noch irgendwelche IDs, wenn ich Bitcoin transferiere demnächst, ja, und will alles nachvollziehen können. Also das ist ja nicht mehr im Sinne des Erfinders so. Und es ist ganz spannend, es ist super dynamisch, es passiert gerade ganz viel, und ich glaube, wir entwickeln uns in eine Richtung, wo TradFi und auch Coinbase hatte das letztens gesagt, sie wollen die Everything Exchange werden. Ich hatte zum Beispiel den Danny von Coinbase jetzt vor kurzem im Podcast. Der Podcast kommt in, ich glaube, 3 Wochen in etwa raus. 11.12. müsste das sein. Und da hat er auch ganz klar gesagt, hey, wir wollen alles das, was tokenisierte Assets sind, was Assets sind, die on-chain sind, wollen wir handelbar machen. Ja, und alles wird on-chain gebracht, so wie die Entwicklung gerade bei den ganzen Banken und Investmentfirmen ausschaut. Also wird da auch nochmal viel, viel mehr Volumen für Börsen da sein, die sich da öffnen. Und ich hatte auch gehört, David, dass ihr euch da auch in die Richtung entwickeln wollt, was natürlich total nachvollziehbar ist, ja.
Genau, also ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten wachsen die Bereiche einfach mehr zusammen. Das heißt, du hast immer mehr Kryptoprodukte oder Blockchain-Tech, die jetzt im Endeffekt auf TradeFi-Seite angeboten wird, aber auch genau das Gleiche von Kryptobörsen, die immer jetzt mehr in das Traditionelle hinpacken oder hinreisen. Ich glaube, so das, was mich so bei der Eurofinance Week jetzt nochmal so sehr bestätigt hat, ist, dass diesmal eigentlich so die ganze Nachfrage wirklich kundengetrieben ist. Also das ist wirklich so, dass jede einzelne Bank, jeder einzelne Akteur, jeder Asset Manager, der im Endeffekt wird momentan von seinen Kunden angeschrieben, dass sie Krypto-Exposure haben wollen. Ja, wie groß, das ist noch die Frage, aber zumindest ist es einfach so, die sind eine ziemliche Zwickmühle. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich so über deren Grundüberzeugung ist, dass sie sowas anbieten wollen oder dass sie wirklich hinter dem Blockchain-Narrative und dem Krypto-Narrative stehen. Aber sie sehen halt, dass immer mehr Nachfragen vom Kundenbereich kommen, und der Kunde ist denen heilig, die wollen den nicht verlieren. So geht es vielen Sparkassen und so weiter, die einfach dann nicht auf die nächste Tech-Welle draufgesprungen sind. Und da wollen sie dranbleiben, und da suchen sie jetzt händeringend nach Möglichkeiten, wie sie Krypto-Angebote erweitern können.
Ja.
Das sind ja auch zwei Paar Schuhe, ne? Du hast ja auf der einen Seite die nativen Blockchain-Token, also Bitcoin steht natürlich hier irgendwo außen vor, aber du hast natürlich dann die ganzen Token wie Ethereum, Solana, was ja die Fee-Token der jeweiligen Chains sind, auf der einen Seite mit Crypto-Exposure, aber auf der anderen Seite hast du ja diese ganzen Tokenisierungsfälle, was ja eigentlich mit den Token an sich nichts zu tun hat, sondern ich investiere in ein reales Asset, was auf die Chain gebracht worden ist. Und es ist natürlich spannend, auch dieser Zusammenhang zu verstehen, wo zukünftig die Reise hingeht, weil nur weil jetzt sehr viel Volumen zum Beispiel auf den verschiedenen Chains kommt, weil sie sehr viel Exposure hinsichtlich Real-World-Asset-Tokenisierung haben, bedeutet das ja nicht eins zu eins, dass der Fee-Token im Preis steckt. Weil du hast ja hier nicht unbedingt einen Zusammenhang. So, ich glaube, da wird spannend, wo die Reise hingeht.
Hundertprozentig. Und was ich dazu sagen kann, ich glaube, eins ist sehr interessant. Krypto ist sehr fern, aber wenn man dann mit einem TradeFi-Kollegen über Stablecoins zum Beispiel redet, über tokenisierte Aktien und so weiter, auf einmal wird das ganze Thema fassbarer. Auf einmal ist es viel, viel, viel näher. Ja. Und wenn man halt dann schaut, Stablecoins, das ist im Endeffekt dann die erste Hälfte von der Brücke ist im Endeffekt dann gebaut mit Stablecoins, dass man mehr Volumen, mehr Interesse in den Crypto-Space reinbekommt. Das ist ziemlich cool, ja.
Ja.
Sascha, wie sieht es gerade aus auf dem Fear and Greed Index? Lass uns da mal kurz
schauen. Vielleicht nochmal ganz kurz abschließen. Ich glaube, dass wir, also im Moment befinden wir uns eigentlich noch in einer Aufwärtsstruktur. Ich glaube, problematisch wird, wenn wir das letzte Low unterschreiten. Ja. Das letzte Low war irgendwas im April um 74.000. Wenn wir da drunter kommen, dann brechen wir diese Struktur. Ja. Und dann kann es sehr wahrscheinlich sein, dass wir noch weiter runtergehen, dass wir quasi ein neues Lower Low sehen.
Ja.
Fear and Greed Index. Schlimmer, also so schlimm wie noch nie. Genau. Selbst beim FTX-Collapse hatten wir einen Fear and Greed Index von 12. Im Moment stehen wir bei 11. Also wir waren noch nie, die Furcht im Markt war noch nie so groß wie jetzt. Und das eigentlich ohne irgendein Trigger-Event. Und das ist das Spannende dabei. Es gibt nicht irgendwie wirklich schlechte News, wo du jetzt sagst, okay, wir verkaufen alle ab. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall.
Ja. Das heißt, was heißt es?
Was heißt es? Ja, in der Vergangenheit war der Fear und Greed Index mehr oder weniger ein Indikator dafür, dass du das Bottom erreicht hast. Aber im Moment sind sich auch, Krypto-Twitter ist gerade gespalten zwischen das Bottom ist erreicht und wir sind im absoluten Bärenmarkt, es geht noch weiter runter. Also ja. Alle Indikatoren, die früher vielleicht irgendwann mal funktioniert haben in den Runs davor, funktionieren nicht mehr. Also keiner kann dir jetzt sagen, ist mit Fear and Greed Index von 11 ist das Bottom erreicht oder gehen wir runter auf 9, 8, 7? Ja. Keine Ahnung.
Ja, es bleibt, also wie gesagt, ich glaube, was wir eben gerade gesagt haben, ist, dass wir, wenn wir das untere Low von Anfang des Jahres, ich glaube, das war im Februar in etwa, müsste es gewesen sein.
April, glaube ich, war es.
Oder? Wann? April?
April, ja.
April, okay. Wenn wir das natürlich durchbrechen, dann fallen wir, glaube ich, so ein Stück weit ins Bodenlose. Hoffen wir, dass wir nicht den Punkt erreichen werden. Und es ist spannend zu sehen, dass natürlich damals bei einem FTX-Event, wo natürlich das durch die Presse gegangen ist, dass das Main-Event war, wo alle gesagt haben, oh, crazy, was passiert jetzt mit dem Markt, ja, fällt alles in sich zusammen, etc., etc., das hätte ja auch noch ein viel, viel größerer Kaskadeneffekt werden können da an der Stelle, ist es dann zum Glück nicht geworden, aber letzten Endes sind wir jetzt ohne so eine krasse News, wie du es eben gerade schon gesagt hast, es gibt eigentlich nicht so dieses eine krasse Event, was das Ganze in die Richtung treibt und das ist die Frage, ja, was treibt es denn jetzt gerade in die Richtung? Warum verkauft der Markt ab? Wer verkauft ab? Was sind so die Personen dahinter?
Ja, es gibt so ein bisschen Gerüchte. Also wir hatten ja dieses große Liquidierungsevent am 10. Oktober. Also es genau. Ist sicherlich auch noch jedem in Erinnerung geblieben. Und seitdem kursiert das Gerücht in der Branche, dass es einen großen Market Maker oder einen großen Player im Hintergrund da erwischt hat und dass dieser quasi gezwungen ist, seine Positionen immer wieder nach und nach abzuverkaufen. Dass das ein bisschen so die Ursache ist, dafür, weil er die Verluste, die er damals eingefahren hat, irgendwie wieder gut machen muss. Mhm. Inwieweit das stimmt, keine Ahnung. Damit hast du da auch irgendwie was gehört in der Richtung?
Genau, ich weiß das, ich habe auch gehört, dass es ein paar Hedgefonds im Endeffekt ziemlich hart erwischen hat, aber von Bitwavo-Seite bei dem Flashcrash, den es da gegeben hat vor ein paar Wochen, wir haben alle Market Maker, alle Partner von uns angeschrieben, die sind alle gut davon gekommen. Das ist halt der Vorteil, wenn man einfach ein offenes Orderbuch hat und das bestückt mit extrem vielen Market Makern, kann man das Risiko ein bisschen verteilen. Deswegen ist mir jetzt nicht bewusst, dass die Market Maker von uns oder dass da irgendjemand bankrott gegangen ist. Genau, das hat nicht stattgefunden. Genau. Ja.
Der Name, der immer wieder fällt, ist Windermere. Immer wieder höre ich das, weil er das einer der Haupt-Market-Maker von Binance war. Und Binance war ja ganz offensichtlich der Auslöser für den Flash-Crash bezüglich ihrer Stablecoin-Thematik. Erik, das hatten wir vor ein paar Wochen, hatten wir das ja mal belichtet.
Genau, ja.
Aber Wintermute fällt immer wieder. Ob was dran ist,
Ja.
who knows.
Let's
Wir
see.
wissen auf jeden Fall, dass schon heute wieder über 1 Milliarde liquidiert worden ist an Longs und Shorts im Kryptomarkt, was natürlich alles ja ein trauriges Game ist.
Und da unten das passende Meme dazu. Ja, we
Ja.
will get tired of winning, Mr. Trump. Und der ganze
Wo,
Markt rot.
ich weiß nicht, wobei du ihm ja gar nicht so viel, was willst du ihm jetzt negativ nachsagen? Also,
Nein,
er
nein, nein, es
treibt ja
geht gar nicht
trotzdem
darum.
diese Krypto- und Blockchain-Adoption treibt er ja in den US gerade schon massiv voran. Ob zum Eigenvorteil oder nicht, das sei jetzt mal alles dahingestellt, aber es gibt ja keine negativen News.
Ja, aber es wird halt immer wieder, weil er es mal so gesagt hat und in
Ja.
die Richtung natürlich geframed hat, wird es natürlich immer wieder hergezogen. In dem Moment, wo der Markt komplett rot ist, das ist natürlich
Ja.
der Gag dahinter. Ja,
Ja,
genau.
man muss natürlich auch sagen, dass bei 89.000, mittlerweile sind wir ja bei 82 irgendwas, waren 99% aller Bitcoin-Holders sind im Minus. Also es ist ja keiner mehr im Plus. Mittlerweile sind es vielleicht 99,5 oder 99,4% der Leute, die Bitcoin haben, sind im Minus gerade.
Dann haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Kian Hossein-Pour ist ja wieder erwacht aus dem Winterschlaf und hat ja wieder angefangen, Twitter zu befeuern. Und wir haben mal vor dem Telefonat hier so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn jetzt jemand ab dem Zeitpunkt genau die Position so aufgebaut und nachgekauft hätte, wie er es immer gecallt hat, wärt ihr tief im Rot. Ja, so. Natürlich hat er auch noch andere Positionen und ist schon länger dabei. Also sein Gesamtportfolio sieht wahrscheinlich etwas besser aus, aber die Unwissenden, die da vielleicht einfach blind vertraut haben, und er sagt natürlich auch immer, ja, no financial advice, ich mache das für mich, ja, und berichte nur darüber. Aber du weißt ja dann, wie es ist. Also die Macht der Influencer ist ja dann doch sehr groß. Die Leute vertrauen drauf, machen nach der Arbeit mal Twitter auf und gucken, okay, wo kann ich mein hart Erspartes irgendwie vielleicht nochmal investieren? Und dann steht man da hochrot da, und was passiert dann? Oh shit, bevor ich alles verliere, ich verkaufe, ja. Dann hast du wieder so den Panic Sell. Also, ja, spannend. Schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Genau.
Was wird?
Immer wieder
Wie ist
Meme
denn.
mitgebracht, das fand ich ganz lustig in der Woche, aber ja.
Du, wie ist denn euer Sentiment? Also, ich erwische mich immer, wenn es sehr volatil ist, wenn es ziemlich am Sinken ist, ja, dass. Erstens, allgemein hat man das Gefühl, ah, man hat ein bisschen weniger Cash, und dann ist ich schaue dann nicht so gerne in mein Portfolio, aber ich
Ja.
im Endeffekt sagte, na, immer wenn ich so das Gefühl habe, ja, dass das eigentlich, dass man sagt, ah, was ist jetzt eigentlich mit Bitcoin, oder Bitcoin ist tot, oder wie, dass man so innerlich hatte, das ist immer der gute Zeitpunkt, dass man wieder stückelweise reingeht. Wie seht ihr das momentan?
Ja, genau so. Also tatsächlich, mein Nachbar, arbeitet oder hat bei einer Sparkasse gearbeitet, so wie ich früher. Und der hat dort Individualkunden, vermögende Kunden betreut. Und der kennt sich sehr, sehr gut aus. Der investiert auch sehr, sehr stark in traditionelle Finanzmittel, aber der ist auch immer wieder offen für neue Themen. Und der hat, ich glaube, bei in etwa 90 hat er Bitcoin eingekauft. So, und wir haben jetzt vor anderthalb, 2 Wochen haben wir mal wieder miteinander gesprochen, und dann meinte er so, ja, wie schaut's aus? Und dann sage ich, du, ich habe natürlich jetzt auch nicht die Glaskugel, aber wir waren da halt noch, nee, nicht vor 2 Wochen, muss länger her sein, da waren wir noch relativ hoch bei knapp 120.000. Da habe ich zu ihm gesagt, ich würde vielleicht mal wieder ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, gucken, wie der Markt sich bewegt, und vielleicht dann Positionen wieder weiter unten aufbauen. Und genau, der ist jetzt unterwegs, hat kein Netz, ist auf einer Kreuzfahrt. Und ich habe ihm aber geschrieben, habe gesagt, so, ey, hast du damals, so wie wir besprochen hatten? Und bin mal gespannt, was er erzählt, wenn er dann angekommen ist und meine Nachricht liest. Vielleicht sieht der Markt dann auch schon wieder ganz anders aus und alles entspannt, aber ich finde es immer gut, wenn die Märkte überhitzen, und wenn wir neue Highs erreichen, vielleicht auch mal ein bisschen was vom Tisch runterzunehmen. Ist auch immer wieder die Frage, Wie optimierst du steuerlich? Gibt es vielleicht auch mal in solchen Phasen wie jetzt, wo du mal Gewinne, wenn du gerade auch neu in was investiert hast, was vielleicht dann mal abrutscht, was auch viele nicht wissen, dieses Tax Loss Harvesting, ja, dass du halt auch mal quasi Verluste realisierst innerhalb der 12-Monatsfrist, was viele nämlich nicht machen, die halten und halten und halten, ja, und Hauptsache Diamond Hands, und das Projekt ist aber eigentlich nichts mehr wert, und wenn du es dann nicht realisierst innerhalb der ersten 12 Monate, dann kannst du es halt auch nicht mehr steuerlich geltend machen und gegen andere Gewinne gegenrechnen. So, das sind so Sachen, die viele nicht wissen. Folgt unserem Podcast, kommt zu unserem Webinar, ne? Da probieren wir solche Sachen dann auch immer mal zu besprechen mit Experten. Aber ich würde immer sagen, schaut, dass ihr, wenn so ein Markt nach unten knallt, Möglichkeiten habt, nachzuinvestieren, Positionen Stück für Stück aufzubauen, also so ein bisschen so Dollar Cost Averaging, also dass du so einen gemittelten Einstiegspreis bekommst und dann dein Anlagehorizont auch langfristig ist, nicht kurzfristig, sondern dann wirklich auch längerfristig ist. Und da bin ich zumindest persönlich, no financial advice, aber immer ganz gut mitgefahren. Ja. Aber muss dann halt auch liquide sein in dem Moment und musst Möglichkeiten haben, Positionen aufzubauen, weil genau, sonst hast du ein Problem.
Ja, alles tiefrote Minus ist, dann brauchst du nichts aufbauen. Da hilft nur Hopium. Was hat man die Woche noch? Jetzt mal unabhängig vom Markt.
Ja.
Erik, du hattest was mitgebracht?
Ach ja, also das war, muss da gerade auch noch mal so ein Stückchen für mich reinzoomen. Es gab so ein bisschen Aufregung in der Bitcoin-Community. Ab 2027 will die EU Barzahlung über 10.000 Euro verbieten und für jede Bitcoin-Transaktion eine ID verlangen. Das wurde da irgendwie jetzt so hochgehypt, dieses vermeintliche News. Ist die Frage, wie will man das wirklich durchsetzen? Ich finde, so dieses ganze Thema wird ein bisschen zu heiß gekocht, weil für mich die ganz große Frage ist, wie will man es realisieren und umsetzen? Und wir sind keine Umsetzungsweltmeister. Wir sehen das auch bei anderen Themen, dass Dinge echt lange, lange dauern. Und ich glaube nicht, dass das kommt. Also ja, Bargeldzahlung über 10.000 Euro verbieten, das kriegen wir, glaube ich, schnell umgesetzt. Aber dass dann quasi für jede Bitcoin-Transaktion eine ID verlangt werden kann. Und also, wie siehst denn du das, David?
Gemutet.
Entschuldigung. Sehr schwierig umsetzbar. Also, ich glaube, das ist einfach mehr administrativer Burden, wie
Der Wunsch eher, das
genau.
Wunschdenken.
Ich glaube, das ist eher mein Wunsch, und ich glaube, das Ganze muss halt dann auch erstmal nochmal wirklich tiefer überlegt werden. Also, was ich meine, der Vorteil halt an Regulierung und so weiter, ich meine, das haben wir jetzt am MiCA gesehen, dass man da einfach jetzt wirklich ein Playing Field hat für alle Player. Und das war zum Beispiel auch wirklich zum ersten Mal sehr proaktiv von Deutschland, muss man sagen, dass wir in Deutschland vor allem einen regulatorischen Rahmen geschaffen haben, der sehr früh schwarz-weiß eben dargestellt hat, was darfst du, was darfst du nicht.
Ja.
Das war sehr, sehr, sehr positiv, aber genau, ich denke mir auch immer so, auch bezüglich die 1 Jahre Haltefrist und die dazugehörige Steuerfreiheit, die man momentan bei uns noch in Deutschland hat. Und gibt es halt momentan auch sehr viele Gespräche in der Bundesregierung. Und dann wird zum Beispiel bloß letztes Jahr hergenommen als Referenz, da der Kryptomarkt jetzt extrem im Plus war und
Ja.
dass da halt einiges an potenziellen Steuern nicht genau mit reingenommen worden sind oder mit berücksichtigt werden konnten. Und genau, ist immer die Frage vom Blickwinkel, wer ist jetzt wirklich dahinter, was ist wirklich da die Motivation dahinter.
Ja.
Und ich glaube, es wurde ja auch ich weiß nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich habe das in Erinnerung, dass ein Großteil der 50-Dollar-Bills ist ja, oder Cash-Pills hat Spuren von Kokain. Ja? Also da denkt man
Naja.
sich auch immer so, mit was vergleiche ich das? Wen will ich da jetzt wirklich mehr regulieren und was bringt mir das Ganze?
Ja, also genau, das ist ja, also klar, jede Transaktion, die von der zentralen Börse gemacht wird, die kriegt man natürlich in naher Zukunft mit DAG 8 ab 01.01.2026. Die Informationen, die Transaktionen können angefordert werden. Also insofern hat man eine Connection zwischen Person und Transaktion und hat da die Rückverfolgung oder Nachverfolgung. Auch wenn dann Leute in den DeFi-Space von dort ausgehen, von so einem zentralen Punkt und machen dann dort etwas, auch das ist teils, also ist nachvollziehbar, außer wir gehen dann in irgendwelche Mixer und, ne, aber dann weiß man eh schon, was los ist, ja, wenn man da irgendwelche Verdachtsfälle hat. Aber alles, was natürlich Peer-to-Peer passiert, ja, und auf Non-KYC-Exchanges passiert, das ist natürlich, wo ich mich dann frage, wie wollen sie das umsetzen? So, also da ist für mich noch so ein großes Fragezeichen und ist vielleicht der Diskussion hier auch gar nicht so sehr wert, aber das war was, was dann da jetzt mal wieder aufgepoppt ist, genau.
Irgendwann musst du das Geld ins System bringen. Klar, du kannst zwar für ewig traden
Ja,
auf Exchanges, wo kein KYC required ist, aber irgendwie musst du
klar.
die Kohle ins System bringen. Und
Ja.
was ja umgesetzt worden ist letztes Jahr, sind ja dass du ja die Wallets, wenn du von der Wallet auf eine Exchange einzahlst,
Ja.
musst du ja diese Wallet benennen. Wem gehört die Wallet? Ist es
Genau.
meine? Wem gehört die?
Ja, genau,
So, und
richtig.
von daher, also du hast ja schon quasi den Sprung rein zum vermeintlichen DeFi, wo
Ja.
nachweisbar ist, bis zur Wallet und von da dann über verschiedene Tools zu sehen, was macht derjenige.
Ja.
Du weißt es mit deiner Vergangenheit bei Chainern, das
Ja,
ist
klar.
dann durchaus möglich.
Ja, durchaus, durchaus. Und auch so diese, also wann ist es denn mal der Fall, dass du wirklich tatsächlich in Krypto gezahlt wirst für irgendwas und kannst es dann die ganze Zeit DeFi und Non-KYC halten? Und selbst wenn du dann da irgendwo einen 10x mit der Summe hinlegst und sagst, geil, jetzt will ich mir mal was gönnen, ja, wie kriege ich es denn dann raus? Wo habe ich denn die Möglichkeit, einen Non-KYC, einen Over-the-Counter-Deal zu machen? Wo habe ich denn die Möglichkeit, direkt Krypto zu zahlen, ja, außer in manchen Ländern, ja, wo das vielleicht dann doch möglich ist. Also ist immer die Frage auf, ist dein Gegenüber bereit, dir deine Werte abzunehmen, ja, und macht er das dann ohne zu wissen, wer der Counterpart ist. So, also das, die Möglichkeiten, die früher vielleicht mal da waren, und wo die Leute und die Regierung nicht so hinterher war. Ich glaube, die Zeiten sind inzwischen vorbei und jeder, der glaubt, das austribbeln zu können, wird irgendwann auf der harten Realität aufschlagen. Ja, das ist wohl so. Genau. Und ich glaube, ein Thema hatten wir noch, was ich noch ziemlich spannend fand und es war auch ja, etwas, was aus meiner Sicht gut zu dem passte, was wir bei der Euro Finance Week ja, besprochen haben. Also das Ganze war Revolut integriert, sozusagen Polygon. Und Marcel hat hier geschrieben, so ein bisschen so ein leiser Prozess. Und aber de facto ist es einfach so, dass sie halt jetzt ganz, ganz viel Volumen on-chain dadurch bringen, Handelsvolumen. Und das ist halt das, was viele Leute, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben. Wir haben das eben schon angesprochen. Es soll den Handel effizienter machen, es soll Transaktionen effizienter machen, wenn es on-chain passiert. Das heißt, die nächsten Jahre wird immer mehr Volumen on-chain passieren. Immer mehr Settlement passieren, immer mehr Bonds werden on-chain aufgelegt, somit kommt immer mehr Volumen da drauf. Und ich glaube, das ist der nächste große Case, der jetzt kommt. Das ist einmal das Thema Tokenisierung, einmal das Thema Stablecoins. Und da wird in den nächsten 5 Jahren, wird man an einem ganz, ganz anderen Punkt stehen, auch wie traditionelle Infrastruktur von Banken ausschaut, weil die feiern sich ja schon, wenn sie von T2 auf T1 kommen, ja, also von Transaktionen von A nach B 2 Tage zu nur noch einem Tag. Und ich würde eher sagen, wir gehen in Richtung S5 oder so, ja. Maximal Sekunden, 5 Sekunden, dass Transaktion von A nach B geht. So, also ich glaube, das ist auch das, was Banken anstreben, als auch Handelbarkeit von Assets 24/7, ja, was auch wieder mehr Möglichkeiten bietet, oder Money Market Fonds online zu bringen, on-chain zu bringen, um halt Handelseffizienzen zu haben, etc. pp. Da gibt es ganz, ganz viele Cases, die wir oder viele da draußen einfach noch nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und das ist es aus meiner Sicht. Ich meine, wir sind jetzt bei 38 Minuten. Wir könnten jetzt noch echt länger machen, aber unser Ziel, ja, was wir uns
David hatte, glaube ich, noch einen Take.
Ja, okay. Shoot, shoot. Nein, nein, alles
Nee,
gut. Dann bin
allgemein
ich immer noch.
gesprochen. Nee. Also ich glaube, wir befinden uns halt allgemein so in einer Zeit, da wo wo wir sehr tiefe technologische Sachen versuchen, dem Normali zu erklären. Wenn ich jetzt überlege, ich nehme die Mastercard-Kreditkarte her zum Beispiel und habe keine Ahnung, was da drunter für eine Underlying-Technologie ist oder wie die wirklich funktioniert, sehe ich
Richtig.
halt auch, dass das so ähnlich sein wird bei vielen von den Adoptionsthemen. Das einzige große Problem ist halt, dass man als Kryptofanatiker in die, genau, also das für den Außenstehenden ist Bitcoin, Dogecoin, Solana genau das Gleiche und es ist im Endeffekt so fern, aber ich glaube, wir kommen halt jetzt wirklich immer mehr in den Punkt, wo man sagt, hey, da werden underlying Technologien einfach ausgetauscht, es geht on-chain, es werden irgendwelche Blockchains hergenommen und der Endkunde nimmt im Endeffekt dann diese Lösung her, weil es halt das nächstbessere ist, ja. Und es ist
Ja.
nicht jetzt die Lösung auf alle Probleme, die wir auf der Welt haben, aber zumindest von der Tech-Perspektive ist man halt einfach jetzt ein Level besser.
Wie
Und
stellt sich
genau
das mit
das.
Vavo auf? Jetzt mal unabhängig davon, klar, du kannst die gängigen Krypto-Token traden, aber wenn wir sagen, okay, zukünftig wird immer mehr tokenisiert, es kommen reale Assets auf die Chain, inwieweit integriert ihr das in euer Portfolio beziehungsweise ermöglicht quasi das Investment?
Genau, also es wie auch die anderen, ich würde mal Centralized Exchanges oder großen Player, die im Endeffekt jetzt tokenisierte Assets und so weiter anbieten, in die Richtung werden wir uns auch hinbewegen. Wir waren halt jetzt sehr lange Crypto-Native, haben uns fokussiert, dass wir das Volumen schaffen und dass wir das Volumen handeln, dass wir da das Produkt an sich leichter machen und besser für den Endkunden. Aber wir haben natürlich jetzt keine geschlossenen Augen und sehen halt, was der Markt macht. Und wie du auch schon erwähnt hast, was der Dennis und Coinbase sagt, dass sie so die App for Everything, es wird wahrscheinlich auch so in eine ähnliche Richtung gehen bei Bitvavo, genau. Da sehen wir einfach die Möglichkeiten, da sind wir alle fest davon überzeugt, dass das im Endeffekt die Zukunft ist. Nichtsdestotrotz haben halt solche On-Chain-Thematiken halt immer noch einige Hürden. Ha? Also wenn ich jetzt so Richtung KYC schaue, wenn ich dann ums Thema Regulierung, Sicherheit und so weiter, ist es halt einfach so, da ist man als Centralized Exchange einfach das Einfallstor. Der Wegbegleiter in den Web3-Space. Und genau, das sehe ich mich jetzt oder uns jetzt als Player, der das Ganze vereinfacht. Und wenn man sich dann mehr damit auskennt, Bitvavo kann man ganz normal die Assets auch abziehen auf sein eigenes Wallet. Dann im Endeffekt liegen wir jetzt keine Hürden in dem Weg, dass man sich auch selbst mit dem Thema beschäftigt. Ja.
Ja, zum Thema Wallet und Wallet Security und wie man Wallets auswählt, durfte ich diese Woche auch ein kleines Kommentar geben in einem kleinen Platt, nennt sich Forbes.com. kann ich auch nochmal verlinken, haben wir auch einen relativ langen Artikel, der auch echt gut geschrieben war, fand ich. Gerade auch für Beginner, ist auf Englisch, connecte ich aber trotzdem nochmal. Und ich würde sagen, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, David, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns heute mal in dieser sehr, sagen wir mal, kalten Phase, aber heiß für Krypto, mit uns zu sprechen, dir die Zeit genommen, einfach hier das Thema mal mit uns einzuordnen. Leute, ich würde sagen, bleibt positiv, ja. Seid nicht Sascha. Nein, Sascha, du weißt, wie es ist. Du weißt, wie es ist. Einer, weißt du, einer muss immer Good Cop sein, einer muss Bad Cop sein. Und
Ich bin nach wie vor relativ positiv gestimmt. Also meiner persönlichen Meinung nach sehe ich es noch nicht, dass wir jetzt von hier aus nur noch nach unten gehen. Ich sehe es
nein,
nicht.
alles gut, du weißt doch, das ist so mein kleines Spiel mit dir hier im Podcast, dich als den Bad Cop hier immer mal wieder zu positionieren, ja.
Ja.
Insofern, also Leute, da draußen bleibt neugierig und schaut mit klarem Verstand auf die Dinge. Macht euch immer noch mal ein zweites und ein drittes Bild von den Themen. Do your own research. Ja, und macht euch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert den Podcast, bewertet uns, haut uns mal einen Kommentar rein, ob wir hier kompletten Stuss erzählt haben oder was ihr euch vielleicht auch sonst noch so wünschen würdet. Und an der Stelle erstmal schönes Wochenende an alle. Ganz liebe Grüße und bis nächste Woche wieder 11:30 Uhr. Außer es ändert sich was oder jemand wird krank. In diesem Sinne, Leute, habt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Mic drop. Ciao.
Danke, ciao.